SWR 2 Leben.
Der Berliner Kaufmann Kuhnheim hatte hier Braunkohlefelder erschlossen für seine chemischen Fabriken in Berlin. 1876. Die haben hier nach Braunkohle gebohrt, Braunkohle gefunden. Und die erste Braunkohle, die hier gefunden wurde, wurde im ersten Lausitzer Flöz abgetragen unter Tage.
Heinz Müller hat sein Leben lang im Bergbau gearbeitet. Heute führt der 71-Jährige Gäste durch die Region.
20 Minuten lang fahren wir mit dem Fahrrad durch die Kleinstadt Großrieschen. Ein Kreisverkehr, rechts das Seehotel. Dahinter erstreckt sich bis zum Horizont eine Wasserfläche.
Hier war früher die Grube Meuro. Bis zum Jahr 2000 wurde noch Braunkohle abgebaut. Jetzt ist der ehemalige Tagebau ein See, an dem Großrieschens neuer Yachthafen liegt. Allerdings noch ohne Boote.
Wir sind in einer Gegend, wo der Braunkohlebergbau seinen Ursprung hat.
Immer mehr Kohlegruben werden in der Lausitz stillgelegt, die alten Tagebaue mit Wasser gefüllt. Das größte künstliche Seengebiet Europas wird hier entstehen, das Lausitzer Seenland. 16 Seen gibt es schon.
Das Wasser durchfließt aufwendige Kläranlagen am Ufer, bevor es in die Gruben eingeleitet wird.
Da drüben geht es ja mit dem offenen Kanal weiter.
Ach so.
Und hier ist jetzt Wasser aus vier verschiedenen Quellen. Erstens das aufsteigende Grundwasser, zweitens das Wasser aus der Schwarzen Elster, das Wasser aus der Spree und über einen Umleitungskanal sogar aus der Neiße drin. Vier verschiedene Wässer haben wir hier.
Heinz Müller radelt weiter. Der asphaltierte Weg führt durch Buschwerk und jungen Wald. Das Seeufer wirkt wie mit dem Lineal gezogen. Im Sand sieht man hier und da noch die Spuren der Schaufelradbagger. Die Landschaft erinnert an die künstlich geschaffenen Polder in Holland, die mit Deichen umbaut vor dem Meer schützen.
Der Bürgermeister hat einen Antrag gestellt, um den Hafen, den wir gerade gesehen haben, bei Zeiten touristisch nutzen zu können, muss der Hafen jetzt voller Wasser stehen. Hat einen Antrag gestellt, einen Sonderbetriebsplan zu genehmigen, diese Wand zu bauen und damit eine Extraflutung des Großrieschener Sees zu bekommen. Und das hat er bekommen. Und wir haben am 12. Mai diesen Jahres mit der Bergparade quasi die symbolische Übergabe Seenland aus Bergmannsland organisiert.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt.
Das Steigerlied, die Hymne der Bergleute. Die DDR hatte fast ausschließlich auf Braunkohle gesetzt. Deshalb gab es in der Lausitz besonders viele aktive Tagebauer. In offenen Gruben über Tage wühlten sich riesige Schaufelradbagger hinunter in die Kohleflöze.
In der DDR wurden die Altbauwohnungen mit Braunkohle geheizt. Aus Braunkohle wurde der Strom gewonnen. Braunkohle wurde für die Koksherstellung genutzt, um die Hochöfen der Stahlwerke zu beheizen. Sogar das Stadtgas wurde aus Braunkohle gewonnen. Für die Tagebaue wurden viele Dörfer abgerissen. Die Grundstücke wurden weggebaggert und verschwanden im Tagebau. Mehr als 80.000 Menschen mussten umsiedeln. Nach der Wiedervereinigung wurden Dutzende Gruben stillgelegt. Heute gibt es in der Lausitz nur noch vier. Sie fördern rund 50 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr. Damit ist die Lausitz nach dem rheinischen Tagebau immer noch das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands. Doch die Schließungen trafen die ländliche Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen hart, denn es waren nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze in der Kohle verloren gegangen, sondern auch in anderen Industriezweigen.
Hier gab es ein Spielzeugwerk für Kinderspielzeuge. Hier gab es ein Gleichrichterwerk für Germanium-Gleichrichter. Hier gab es ein riesengroßes Klinkerwerk, das die ganze Republik mit abgebrannten Klinkern für ihre Schornsteine versorgt hat. Hier gab es 3 Brikettfabriken. Hier gab es ein Leichtbaukombinat, eine Glashütte, sind wir heute vorbeigefahren.
Heinz Müller breitet eine Landkarte aus. Sie zeigt die geologischen Formationen der Lausitz, wo die Kohleflöze liegen. Weiße Flecken mit schwarzen Begrenzungen stehen für die Tagebaugruben. 2 gekreuzte Werkzeuge symbolisieren den Bergbau.
Ja, mit dem Bergmann-Symbol Eisenschlägel nach unten sind die Tagebaue ausgekohlt.
Ausgekohlt heißt, hier gibt es nichts mehr zu fördern. Der Tagebau wurde geschlossen. Aber die Braunkohleförderung in der Lausitz wird nicht eingestellt, weil die Kohlevorräte erschöpft sind, sondern aus politischen Gründen. Um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen, sollen alle Kohlekraftwerke bis spätestens 2038 stillgelegt werden.
Kumpag, Brüder, fahren wir aus. Kundis blenden übert langsam alle. Zum Füllertide fahrten aus. Alle singt mit frohem Schalle. Die Schicht zu end, zur Sonn geht's nauf. Freut euch leid, Glück auf, Glück auf. Die Schicht zu end, zur Sonn geht's nauf. Freut euch leid, Glück auf, Glück auf.
Heinz Müller hatte Glück. Er wurde weiter beschäftigt bis zum Vorruhestand. Heute hat er eine auskömmliche Rente und ein eigenes Haus. Aber für die Zukunft seiner Heimat sieht er schwarz.
Meine Tochter ist in Berlin, mein Sohn ist in der Eifel. Der Sohn meiner Nachbarin, der eine in München, der andere in Berlin. Der dritte Sohn auch in Berlin bei Vattenfall. Der nächste ist auf dem Abflug. Die Tochter des Nachbarn ist jetzt in Dresden. Also hier in Mangelung von Arbeit im Bergbau sind die alle abgewandert, dort, wo es gut bezahlte Jobs gibt.
Nach der Wiedervereinigung verloren innerhalb von 5 Jahren 100.000 Industriearbeiter in der Lausitz ihre Jobs. Die meisten davon arbeiteten in den Tagebauen und den Braunkohlekraftwerken. Heute sind noch rund 8.000 Menschen in der Kohleindustrie der Lausitz tätig.
Wir haben einen Tarifvertrag, wir haben das 13. Monatsgehalt, wir haben einen Deputatanspruch. Das alles fällt weg.
In Großreschen treffe ich auch Helmut Franz. Er stammt aus einer Bergbaudynastie. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater haben in der Braunkohle gearbeitet. Inzwischen ist er Frührentner.
Wir waren, was den Bergbaubereich anbetrifft, die über 70.000 Leute. Und im Jahre 94 etwa war das dann schon heruntergeschmolzen auf etwa 24.000. Also das waren natürlich gewaltige Dinge, die da passiert sind.
Helmut Franz hat das alles hautnah mitbekommen. Er war Betriebsrat beim Braunkohleunternehmen LEAG im Tagebau Welzow Süd.
Durch die Unternehmen bzw. auch durch die Betriebsräte musste das ja begleitet werden. Nicht? Und da war eine Maßnahme eben, wie gesagt, der betriebliche Vorruhestand, wo wir dann auch versucht haben, möglichst gute Konditionen für unsere Kollegen herauszuverhandeln, damit sie auch nicht ins Bergfreie fallen, so wie es hieß, sondern damit sie mit dem Einkommen auch einigermaßen hinkommen.
Sein ganzes Leben hat Helmut Franz in der Lausitz verbracht. Umso mehr schmerzte ihn der Rat, den er ehemaligen Kollegen geben musste.
Regionalpolitisch ist es falsch, wenn ihr weggeht, aber euch bleibt gar keine Chance. Guckt euch um und gestaltet euer Leben. Ihr müsst nicht hier ausharren, sondern ihr müsst für euer Fortkommen sorgen. Der gute Junge, auch ältere Facharbeiter, die sind ja teilweise bis Holland und ein Teil pendelt heute noch, aber ein Teil hat natürlich auch den Wohnsitz verlagert.
Gut ausgebildete Fachkräfte, für die Lausitz sind sie verloren. Helmut Franz ältester Sohn hat die Tradition seiner Familie dennoch fortgeführt. Er ist Bergbauingenieur geworden in der Lausitz. Und hatte Glück. Er wurde weiter beschäftigt. Der Sohn ist jetzt Mitte 40. 2038 kann er vielleicht mit den letzten deutschen Bergleuten in Rente gehen.
Es ist eine egoistische Betrachtung. Genau, was kommt danach? Was machen Jüngere? Und deswegen vermeide ich es zu sagen, er kommt vielleicht noch durch. und andere nicht mehr. Das ist genau das Problem.
Als ehemaliger Betriebsrat sorgt sich Helmut Franz um die jungen Leute, die heute im Bergbau ausgebildet werden. Sie haben keine Alternative in der Region, wenn die Gruben schließen.
Die haben teilweise hier Immobilien erworben, umgebaut oder neu gebaut, Kredite aufgenommen dafür, logischerweise, dass die natürlich ein Stück weit verunsichert sind, wie es jetzt hier weitergeht, ist nachzuvollziehen.
Diese jungen Menschen sind wichtig für die Zukunft der Region. Sie sind gut ausgebildet, verdienen gut, zahlen Steuern und garantieren den Wohlstand.
Und im Übrigen ist das ja genau der Punkt, der 1900 hier in der Gegend passiert ist, wo viele polnische, auch deutsche, aber auch tschechische Glasmacher hier in die Region gekommen sind, weil hier die Glasindustrie aufwuchs, der Braunkohlenbergbau aufwuchs und weil es hier Arbeit gab.
Vor dem Seehotel trifft Helmut Franz Heinz Müller, der mit dem Fahrrad gekommen ist. Die beiden kennen sich gut. Sie sind gemeinsam in einem Seniorenverein aktiv.
Am 1. Mai 1975 habe ich hier in dem Gebäude angefangen, in der Hauptenergetik.
Wo? In welchem Gebäude?
In dem weißen Haus, das hier.
Das steht nicht mehr.
Das steht nicht mehr. Das ist jetzt genau da, wo der Ausleger des Absatzes montiert ist. Dieses Haus.
Zum Ausgleich für die wegfallenden Jobs im Tagebau und den Kraftwerken sollen 17 Milliarden Euro an Fördermitteln in die Lausitz fließen. In Forschungseinrichtungen, Straßen und Bahnstrecken.
Ich fühle mich 30 Jahre zurückversetzt an die blühenden Landschaften von Helmut Kohl vor der Frauenkirche in Dresden.
Damals war Heinz Müller Ingenieur im Bergbau. Er hatte ein sicheres Einkommen und eine lebenslange Jobperspektive, bis die Wiedervereinigung beschlossen wurde.
Man wusste, wenn die Währungsunion kommt, können alle diese RGW-Länder, die an der DDR gestellten waren, nicht mehr bezahlen. Also was wird dann damit?
Die Währungsunion kam im Juli 1990. Die Befürchtung wurde Wirklichkeit. Auf einen Schlag brach der Absatz ein. In der nächsten Zeit wurden zehntausende Kollegen entlassen.
Glück auf, ihr Brüder, Glück auf zum Fort. Glück auf, ihr Kinder, ich muss nun fort. Wohl in die Tiefe, wohl in den Schacht, wo schon so mancher hat Schicht gemacht. Wohl in die Tiefe, wohl in den Schacht, wo schon so mancher hat Schicht gemacht.
Heinz Müller war Kind einfacher Arbeiter, die durch die Landreform in der DDR zu Land kamen. 3 Hektar waren es für die Selbstversorgung. Das eigene Haus wurde zum großen Teil in Eigenarbeit errichtet.
Ich musste von Anfang an mit bauen und immer mit reparieren und schweißen und Putz, also Mauermörtel zubereiten. Mein Onkel hat mir mal die Ohren langgezogen, wenn die Mischung nicht gestimmt hat.
Und kaum glücklich als
Tageslicht. Die Leidenschaft zum Radfahren hat Heinz Müller in seiner Jugend entdeckt, in dem kleinen Ort Wiednitz in der Lausitz. Er spielte Radball, Fußball mit Fahrrädern.
Wiednitz war eine Hochburg des Hallenradsportes. Seit der 2. Klasse bin ich dort in den Hallenradsport gegangen, Fahrradfahren, vorwärts, rückwärts schießen und habe einen Kumpel gehabt, mit dem wir zusammen dann erst in den jungen Pionieren gewesen sind, dann in der Jugend gespielt haben und dann auch bis zur DDR-Meisterschaft gekommen bin.
Nach seinem Ingenieurstudium in Senftenberg zog Heinz Müller zunächst seiner Frau hinterher, die nach Leipzig versetzt wurde.
Zu DDR-Zeiten musste man 3 Jahre lang dorthin gehen, nach Abschluss des Studiums, wo er in der Staat hin wollte, weil das Studium war ja kostenlos.
Seine Frau wurde Direktorin der Sozialökonomie in einem Stahlwerk.
Wir kriegten eine Tochter und keinerlei Wohnung. Und deshalb haben wir uns hier nach Hause umgeschaut und kriegten in Großregen eine Wohnung. Und am 1. Mai 1975 habe ich dann am Braunkohlekombinat Senftenberg angefangen.
Heinz Müllers Aufgabe war es, Abläufe zu optimieren und die Sicherheit beim Braunkohleabbau zu verbessern. Er entwickelte ein Messverfahren, das rechtzeitig Alarm auslöste, bevor die Förderbänder an den Schaufelradbaggern zu heiß wurden. Er installierte Infrarotkameras in den Braunkohlepresswerken, die Brandherde rechtzeitig entdeckten. Später bildete Heinz Müller den Nachwuchs aus. Dass es mit der Industrie in der Lausitz nun vorbei sein soll, will er nicht verstehen.
Wir haben hier Glassandvorkommen. Wir könnten die ganze Republik mit der 3. Glasscheibe versorgen. Kohle haben wir noch für die nächsten 200 Jahre. Und wenn man die neueste Technik für die Verwertung der Rohstoffe anwendet, dann hat man Zukunft.
Kohle sei die effektivste Form der Energieerzeugung, glaubt Müller. Dabei freigesetztes CO2 könne man unter der Erde einlagern.
Wenn man sich so äußert, ist man sofort ein Klimaleugner oder ein Klimaverweigerer oder man hat keine Chance in dieser aufgeheizten Atmosphäre. Seine Argumente, man will die ja gar nicht hören. Wir müssen uns jetzt für eine 150-jährige Tradition rechtfertigen. Wo gibt es denn sowas?
In der historischen Rückschau ist diese Sichtweise erklärbar. Die Kohle war der entscheidende Faktor, der Deutschland von einem Agrarland zu einer Industrienation machte. Das war in der DDR genauso wie in der Bundesrepublik. Ohne Kohle keine Dampfmaschine, ohne Kohle kein Strom, keine Briketts zum Heizen, keine Fernwärme, keine Stahlwerke, keine Industrie.
Bergleut sind die schönsten Leut, ja, ja, ja. Das hört man ja weit und breit, das Bergleut sind die schönsten Leut. Ja, 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 Glück auf Victoria. Bergleute, die schlagen auch gern, ja, ja, ja. Sie schlagen Fäust mit Hämmern rein und treiben damit die Felsen ein. Ja, 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 Glück auf Victoria.
Katrin Winkler ist in einer ähnlichen Situation wie Heinz Müller. Die gelernte Vermessungsingenieurin war bis kurz nach der Wiedervereinigung ebenfalls im Bergbau tätig. Sie erinnert sich gut an ihre Arbeit in der Grube Meuro, die längst geflutet und heute ein See ist.
Nach der Wende war es ja so, dass alle die, die als letztes kamen, als erstes gegangen sind. Dann bin ich nach Chemnitz gegangen, habe nochmal ein Fernstudium Eventmanagement gemacht und nochmal ein Studium Marketing dazu. Und dann nochmal eine Weiterbildung in Richtung Tourismus und habe dann als ABM hier beim Verein angefangen.
Heute ist die Mitfünfzigerin für die touristische Vermarktung des Lausitzer Seenlandes zuständig und begleitet den Wandel der Region. Ihr Büro liegt in einem modernen Neubau am Senftenberger Hafen. An der Wand lehnt ein Stand-up-Paddleboard, eines jener Surfbretter, auf denen man im Stehen durchs Wasser paddelt.
Das steht für alle Mitarbeiter da, wenn die im Sommer mal kurz sozusagen in der Mittagspause oder zum Feierabend eine Runde drehen wollen, dann schieben wir Brett raus und dann... Ja. Aber man nutzt es zu wenig. Auch wenn sie das Büro am Hafen haben, die nutzen es zu wenig.
Katrin Winkler erzählt von den vielen neuen Stränden und den Fahrradwegen, von Yachthäfen und schwimmenden Häusern, in denen Gäste übernachten können. Aus Bergleuten sollen nun Hoteliers werden, Fahrradverleiher und Gastwirte, die Touristen willkommen heißen.
Früher hat der Bergmann einfach dafür gesorgt, dass wir alle eine warme Wohnung hatten, dass es Licht gab. Es gab schon immer diesen Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr?
Um aber aus einem Tagebaurevier eine Touristenregion zu machen, müsste sich auch in den Köpfen einiges ändern.
Also das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen dieser Willkommenskultur in der Region auch mit anzusiedeln.
Bei der Landtagswahl 2019 kam die rechtsradikale AfD im Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz II, in dem Senftenberg liegt, auf knapp 30% der Stimmen.
Dieses Zeichen von der AfD ist ein ganz wichtiges Achtungszeichen, um zu sagen, wir müssen hier viel stärker noch mit der einheimischen Bevölkerung reden. Wir müssen sie in dem gesamten Prozess mitnehmen. Ja, an der Stelle, denke ich mal, sind wir alle gefordert.
In Zukunft sollen mehr Touristenführer ausgebildet werden, die Gäste in der Region begleiten. So wie Heinz Müller.
Er schiebt sein Fahrrad an der Hafenmole von Senftenberg entlang.
Wo ist er? Das ist der Auto der Zukunft. Und das spürt man besonders, wenn hier das Hafenfest gefeiert wird. Im letzten Jahr, hallo, das ist der Kaiser, das ist ein Unternehmer aus Senftenberg, der stark daran interessiert ist, dass in Sedlitz, am Sedlitzer Ufer, auch so eine Siedlung entsteht.
Am Uferweg liegt ein Findling, auf dem ein Name steht. Dr. Otto Rindt. Der Landschaftsarchitekt hat sich schon in den 1960er Jahren Gedanken gemacht, was aus der Lausitz wird, wenn der Tagebau einmal zu Ende geht.
Und ich selbst habe diesen Mann 1993 noch erlebt. Sehr vital und voller Ideen. Und er hat gesagt, solange wie die Tagebaugeräte noch vorhanden sind, macht die Landschaftsformung mit den Baggern. Denn so viel LKW könnt ihr gar nicht bezahlen. Der war ein Verfechter dafür, dass die Entwischung der Tagebaue nicht so, sondern abgeflacht als Badestrände entstehen können. Deshalb haben die Bergleute dann die Baggerleiter so flach gelegt, wie es gerade noch ging, und Uferbereiche geschnitten.
Heinz Müller betritt die Touristeninformation und holt sich einen Kaffee.
Die Touristenführer, die hier sind, sind alles Rentner, die ihre früheren Kenntnisse den Touristen angedeihen lassen. Hauptamtlich lässt sich hier damit kein Leben führen.
Strukturwandel ist ein Spagat. Zum einen fördert man den Tourismus. Zum anderen will man die Energiekompetenz in der Region halten. Den Vorboten einer neuen Industrieansiedlung gibt es bereits. Der Chemiekonzern BASF hat angekündigt, ein Werk in Schwarzheide zu bauen, in dem Batterien für Elektroautos hergestellt werden sollen. Und das amerikanische Unternehmen Tesla, das Elektroautos baut, will eine Fabrik errichten. Allerdings nicht in der Lausitz, sondern in der Nähe von Berlin. Aber immerhin. Nach 3 Jahrzehnten des Niedergangs endlich wieder ein Lichtblick.
Können solche Projekte den Verlust aufwiegen? Die jährliche Wertschöpfung durch die Braunkohle in der Lausitz wird auf 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Dazu kommt die Kaufkraft der Industriearbeiter. Da sind selbst die 17 Milliarden Euro Strukturförderung auf lange Sicht nicht viel.
Ich nehme aber noch ein Bier, bitte. Das hier.
Guinness.
Ja.
Mhm. Aha. Das ist fruchtig, also
im Irish Pub von Senftenberg trifft sich Heinz Müller mit zwei Freunden. Gerd Rückert ist im Vorstand des Chors der Bergarbeiter Brieske. Jürgen Jämlich engagiert sich ehrenamtlich für das Zuse Computermuseum, eine touristische Attraktion im Nachbarort Hoyerswerda. Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, besuchte dort das Gymnasium.
Konrad Zuse war ja mal hier noch, und zwar in dem Jahr, wo er gestorben ist. Hat er hier noch das Museum eröffnet, aber das war in Hoyerswerda im Gewerbegebiet. Und jetzt sind wir seit 2017 mitten in die Stadt gezogen.
Meine Damen und Herren, wir möchten Sie sehr herzlich einladen, mit uns das Lied des Bergmanns, das Steigerlied, zu singen. Wir singen die ersten 6 Strophen. Die 7. und letzte Strophe soll den heutigen Abschluss vorbehalten lassen.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt, und er hat sein helles Licht bei der Nacht, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
Die drei Freunde sprechen natürlich auch über den Strukturwandel, vom Kohlerevier zum Seenland und damit zum Tourismus. Die Bergmannstradition hält Gerd Rückert mit seinem Chor hoch. Er besteht aber fast nur noch aus Rentnern. Nachwuchs gibt es kaum. Das Wissen um die Bergmannstradition gehe verloren, bedauert er.
Die historische Bedeutung der Braunkohle für das Entstehen von Senftenberg, das wird in den Schulen kaum mehr vermittelt.
Gerd Rückert überlegt sich, wie es mit dem Chor weitergehen soll. Seine Idee? Von den Liedern der Bergleute auf Seemannslieder umsteigen.
Shantychor hat den Vorteil, dass man den einstimmig singen kann. Und vielleicht kommt dann der eine oder andere und sagt, Mensch, das Kinder mit einem gestreiften Hemd und mit der Schippermütz komme ich besser klar als mit der schwarzen Bergmannskappe.
Er blickt in die Runde. Jürgen Jämlich lacht. Heinz Müller schüttelt den Kopf und hebt sein Glas, als wolle er sagen, mal sehen, was als nächstes kommt.
Dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallet